Es ist halt ein Zustand zwischen Tod und Leben. Die Zellen sind eigentlich nicht mehr funktionell. Das heißt, sie gehen ihrem Auftrag im Gewebsverbund nicht mehr nach. Ja, aber man kann natürlich zum Beispiel Quercetin verwenden. Tolles Molekül.
Gibt es da einen Zusammenhang zwischen den seneszenten Zellen, Zombiezellen und dem Fettgewebe?
Wort ist nachweislich senolytisch. Gibt es einige Studien, die das eindeutig zeigen. Und da kann man wirklich durch den ganz, sage ich mal, banalen, die banale Ertüchtigung schon auch einiges für seine Zellgesundheit tun.
Willkommen zu Beyond Lifespan, dein Fast Track zu mehr Gesundheit. Hier brechen wir die Grenzen des Altbekannten auf und erforschen, wie wir länger und gesünder leben können. Zusammen mit Experten in den Bereichen Medizin, Biohacking, Supplements und Co. tauchen wir tief in die Geheimnisse der Longevity-Forschung ein. Entdecke mit uns innovative Ansätze, bahnbrechende Behandlungen und praktische Tipps, die dir helfen, die Kontrolle über deine Gesundheit zu übernehmen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo Dominik, heute ist Folge 7 und Folge 7 ist meine schöne Horrorfolge, das Horrorkabinett, die untoten Zellen.
Das ist deine Lieblingsfolge, Gerd, gib's zu.
Ja,
du hast die ganze Zeit drauf gewartet.
Also ich war auch früher schon immer am liebsten in der Geisterbahn auf dem Rummelplatz und untote Zellen, das wird spannend. Aber sag mal, bevor wir über untote Zellen reden, seit der letzten Folge sind ein paar Tage vergangen. Was war deine Longevity-Routine seitdem?
Das ist meine klassische Routine. Eigentlich muss ich auch zugeben, die einzige fast, die immer funktioniert, das ist natürlich bei mir das 16:8 Fasten. Das ist meine Longevity-Bank. Das ziehe ich auch wirklich durch, 7 Tage die Woche, auch am Wochenende. Grund ist natürlich, weil es mir so leicht fällt. Ich muss dir ehrlich sagen, es ist keine große Anstrengung für mich, in der Früh nichts zu essen. Das heißt, ich stehe mal auf und erledige schon vielleicht ein paar Sachen unter der Woche, aber auch am Wochenende mache ich dies und das. Und Essen gibt es einfach erst ab Mittag. Macht mir keine großen Probleme und hilft den Zellmechanismen ungemein. Wir werden bald noch sprechen über die Autophagie und die Entgiftung und so, und da ist das ein Riesenthema. Aber überhaupt, auch für die Erneuerung und die Energieproduktion, also ich kann mal sagen, Fasten hat einen extremen Impact auf unsere Zellgesundheit und das ist wirklich was, was eben mir besonders leicht fällt. Und ja, das ist meine Routine.
Und ich kann unseren Zuschauerinnen und Zuschauern versprechen, über das Thema Fasten werden wir auf jeden Fall noch in den nächsten Folgen reden. Aber heute reden wir jetzt über die Untoten, aber wir wollen das mal ein bisschen wissenschaftlicher ausdrücken. Es heißt nämlich, diese Zombie-Zellen heißen ja wissenschaftlich seneszente Zellen und die wandeln in so einem Zwischenstadium ihres Lebens, ihres Zelllebens. Sie sind nicht richtig tot, aber sie leben auch nicht mehr richtig. Ne? Vielleicht kannst du uns das mal ein bisschen genauer erklären, Dominik.
Ja, Gerd, also mir gefällt das Wort Seneszenz auch deutlich besser wie Zombie-Zelle. Das ist immer so reißerisch irgendwie, gell, so. Ja, das, also als Wissenschaftler, klar, Seneszenz finde ich irgendwie stimmiger. Und wenn du mich so fragst, also leider hat es halt schon mit den Zombies recht viel gemeinsam, gell? Deswegen ist der Vergleich so gut. Aber es ist halt ein Zustand zwischen Tod und Leben. Die Zellen sind eigentlich nicht mehr funktionell. Das heißt, sie gehen ihrem Auftrag im Gewebsverbund nicht mehr nach. Hautzelle zum Beispiel, Fibroblast, ist kein Fibroblast dann mehr technisch gesehen, sondern hängt einfach im Gewebe rum, macht aber seine Funktion nicht mehr. Und ja, das ist die seneszente Zelle, also funktionslos in ihrem Ursprungsmetier zumindest, kann man sagen. Und aber auch nicht in der Apoptose, auch nicht tot, auch nicht eliminiert. Ja, sehr interessantes Phänomen eben zwischen den zwei Dingen.
Aber wissenschaftlich ist noch nicht so genau definiert oder erklärt, warum seneszente Zellen überhaupt entstehen. Aber irgendwas muss es doch mit dem Hayflick-Limit zu tun haben. Und das hast du in einer der letzten Folgen schon mal erwähnt, dieses Hayflick-Limit. Vielleicht gehen wir darauf nochmal ein.
Ja, also Hayflick-Limit heißt, Zellen, vor allem natürlich Gewebszellen, adulte Zellen, somatische Zellen, können sich nur eine gewisse Anzahl mal teilen. Das gilt nicht für Stammzellen oder Krebszellen oder irgend sowas, aber es gibt eben dieses Limit für, gerade vorher haben wir den Fibroblasten erwähnt in der Haut, der hat natürlich auch so ein Hayflick-Limit. Das heißt, er hat nur eine gewisse Anzahl an Teilungen zur Verfügung, bis er dann einfach sozusagen ja, ausgebrannt ist Und dann sollte er ja eigentlich in die Apoptose gehen, also den kontrollierten Zelltod, wo er dann eigentlich vom Gewebe abgeräumt wird und recycelt wird. Manchmal aber ist es nicht so und dann pendelt man sich so als Zelle in dieses eigenartige Limbo ein, die Seneszenz. Und dann stehen wir da mit einer Zelle, die durchaus man nicht braucht. Im ersten Moment denkt man mal, man braucht sie nicht. Können wir eh gleich noch dazu reden. Vielleicht braucht man sie ja doch ein bisschen, aber sie ist auf jeden Fall nicht mehr das, was sie einmal war, nämlich eine funktionelle Gewebszelle.
Genau, ich habe ja nun gelernt, auch viel aus der Zusammenarbeit mit dir. Unser Körper, das macht ja alles Sinn, was so ein Körper macht. Ne? Und du hast eben schon erwähnt, normalerweise sterben Zellen den programmierten Zelltod, die Apoptose, was ja auch so ein reinigender Prozess ist, weil danach stehen eben einfach die Grundsubstanzen wieder zur Verfügung, um eben neue Zellen entstehen zu lassen und um Wiederaufbau zu betreiben. Und diese seneszenten Zellen, also ich verstehe es eigentlich nicht, dass die so durch Zufall entstehen und irgendwie nur Schrott sind und gar keine Funktion für den Körper haben, oder?
Ja, das ist von dir eigentlich jetzt perfekt wiedergegeben. Es ist meistens so, wenn etwas bei uns im Organismus passiert, ist es ja überliefert über unendlich viele Generationen. Man findet es auch in niederen Organismen oft. Und wenn das so etwas ist, was man auch durch die Evolution irgendwie durchziehen sieht, dann hat es normalerweise einen Sinn. Weil wenn es keinen hätte, dann wäre es schon weg, durch die Evolution ausgemistet. Ja? Und hier sehen wir natürlich, die Seneszenz ist so etwas auch. Da müssen wir natürlich hellhörig werden und sagen, gut, irgendwas muss das schon tun für uns, damit das ja eben sinnvoll ist. Warum gibt es nicht nur die Apoptose? Die kurze Antwort hier ist, das wird aggressivst beforscht, muss man sagen. Warum haben wir diese Zellen und was machen die und so? Also da sind wir noch nicht am Ende der Sache angekommen. Aber kurz gesagt, Krebsgefahr wird hier sicherlich eingedämmt. Das heißt, wir haben hier Zellen, die wären am Sprung zur Entartung, ja, als Krebszelle, also wollen sich hier entkoppeln, den Zellmechanismen der Regulation, der Teilung etc., wollen sich hier verselbstständigen. Und da sagt der Organismus, hey, warte mal, jetzt aber mal wieder Pause, ja, da machen wir lieber mal seneszente Zelle draus. Das ist zumindest einmal der Anker gesetzt und die Zelle ist sozusagen unter Anführungszeichen ruhig, macht keinen Krebs, macht halt leider doch ein bisschen einen Radau im Gewebsverbund, wenn es auch kein Krebs ist.
Also muss irgendwie weg.
Ja, also zumindest, es ist ganz lustig. Wir haben einmal in der Evolution, also in der Alterstheorie haben wir drüber geredet. Wenn man über die Evolution, die Alterstheorie nachdenkt, es gibt manchmal Sachen, man nennt es Pleiotropie auch, es ist manchmal was gut für uns, wenn wir jünger sind und das Gleiche ist schlecht für uns, wenn wir älter werden. Ganz witzig eigentlich. Ja? Und hier haben wir wieder so eine Situation, diese seneszenten Zellen, wenn die dann da rumhängen im Gewebsverbund, die machen schon was. Und das ist hauptsächlich, sie spucken was aus. Man nennt es seneszenzassoziierter sekretorischer Phänotyp. Super leichtes Wort, abgekürzt SASP. Und dieser SASP, der ist auf jeden Fall eine wichtige, sage ich mal unter Anführungszeichen, Funktion der Seneszenzzellen, also das, was die so machen den ganzen lieben langen Tag lang. Und da sind halt Dinge auch dabei, das ist ein Cocktail mit unterschiedlichsten Bestandteilen, Wachstumsfaktoren, Entzündungsmediatoren etc. Und das scheint halt in unserer Jugendzeit durchaus proregenerative Funktionen zum Beispiel zu haben, also in der Wundheilung manchmal gar nicht so schlecht etc. Aber das ist auch was im Alter nicht so gut ist, weil das wiederum unsere Nachbarzellen von der seneszenten Zelle in die Seneszenz treibt. Also tatsächlich ist das was ansteckende Wirkung hat auf die Nachbarschaft. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein fauliger Apfel im Körbchen. Wenn ein fauliger Apfel im Korb neben einem anderen Apfel liegt, ist der dann wahrscheinlich mehr faulig als einer, wo der nicht dran angrenzt. Und so ähnlich funktioniert das.
Seneszenz-assoziierter sekretorischer Phänotyp. Du wolltest wieder nur testen, ob ich das auch aussprechen kann, oder?
Es gibt manchmal in der Medizin und der Biologie einfach so fantastische Begriffe. Einfach köstlich. Das gehört definitiv dazu.
Darüber schreiben wir eine Kurzgeschichte. Also, es ist mir jetzt klar geworden, dass dieser Cocktail auch an Substanzen, die da ausgeschieden werden, über diesen seneszenz-assoziierten sekretorischen Phänotypen, in der Jugend kann das so ein Cocktail sein, das von Vorteil ist. Je älter wir werden, desto mehr Schaden richtet er an. Jetzt ist eine Frage, ändert sich auch die Zahl der seneszenten Zellen? Also gibt es Daten darüber, wie viele seneszente Zellen wir überhaupt in unserem Körper haben, und ändert sich diese Zahl im Laufe des Alters?
Genau, also zu deiner Frage kehrt, wie viele seneszente Zellen gibt es im Körper? Da gibt es tatsächlich Daten, zumindest aus den Mäusen. Und zwar ist es relativ unterschiedlich nach Gewebe. Aber wenn wir jetzt mal vom Bindegewebe hier ausgehen, dann können wir bei den jungen Mäusen sagen so 1-2% und bei den älteren sind es schon so 14-15%. Also die häufen sich ganz schön an, diese kleinen Zombie-Freunde. Da tragen wir ganz schön was mit uns rum.
Wenn man danach forscht, wie viele da sind, dann hat das ja wahrscheinlich auch einen Sinn, oder? Die Forscher haben ja jetzt nicht gedacht, wir wollen mal wissen, wie viele seneszente Zellen es gibt. Was mache ich mit diesem Ergebnis? Was machst du mit dieser Information, dass bei älteren Mäusen 14% seneszente Zellen im Bindegewebe sind?
Ja, man hat natürlich das beobachtet, dass sich hier Seneszenz anhäuft. Die logische Idee ist, das müssen wir loswerden, da müssen wir aufräumen. Und der Professor Judith Campisi, eine nette Dame, habe ich einmal kennengelernt, jetzt sind es bald 10 Jahre, die sehr, sehr, sehr maßgeblich als Pionier die Seneszenz beforscht hat. Auch diese dunkle Seite, also diesen sekretorischen Phänotyp entdeckt hat und den auch so wunderschön benannt hat, wie er jetzt heißt. Gratuliere dazu, würde ich sagen, zu dem wundervollen Namen. Also diese Dame hat sich dann auch daran gemacht, diese Erkenntnis einen Therapieansatz zu formulieren. Und da geht es jetzt um die Senolytika. Auch vielleicht ein bisschen ein besseres Wort. Also Lyse heißt ja immer irgendwie auflösen bzw. loswerden. Und hier möchte man die seneszenten Zellen loswerden, und zwar durch die Gabe von bestimmten Wirkstoffen.
Na, das heißt also, um bei unserer Analogie zu bleiben mit den Zombiezellen, da kommt das Killerkommando. Senolytika sind das Killerkommando, die Zombiezellen abräumen, richtig?
Genauso ist es. Die versuchen, die seneszenten Zellen für das Immunsystem wieder sichtbar zu machen, sodass das Immunsystem dann einschreitet und erkennt, aha, das ist jetzt eine Zelle, die ist nicht mehr eine normale Gewebszelle, die ist seneszent, die müssen wir loswerden, und die dann angreift und abräumt. Das ist das Konzept hinter den Senolytikern.
Sind das jetzt natürliche Substanzen, die wir sowieso im Körper haben, oder können wir, ich rede ja über Langlebigkeit, ne? Wir Senolytika zu uns nehmen, oder gibt es Möglichkeiten, wie wir selber Senolytika besser produzieren?
Auf jeden Fall können wir Senolytika zu uns nehmen. Wir können auch durch bestimmte Verhaltensweisen, sprechen wir noch dazu, diese senolytische Aktivität steigern. Aber wir können auch wirklich spannende Dinge zu uns nehmen. Vielleicht jetzt nicht ganz für den Heimgebrauch geeignet. Dasatinib ist ein Chemotherapeutikum, was eben aus der Krebsbehandlung kommt, hat sich gezeigt, wirkt super. Wie gesagt, nicht ganz für den Home-Use vielleicht gedacht, jetzt ohne Arzt, ja, aber man kann natürlich zum Beispiel Quercetin verwenden. Tolles Molekül, zuerst entdeckt worden in der Zwiebelschale und durchaus ohne rezeptfrei als Nahrungsergänzungsmittel erhältlich, als ein sehr effektiver Zombie-Killer. Fisetin gibt es da noch, das ist auch was eigentlich aus der Erdbeere ursprünglich kommt, sind so sekundäre Pflanzenstoffe. Also muss man nicht ganz zu krass in die pharmakologische Atomwaffenkiste greifen. Da gibt es auch andere Dinge, die hier wirklich super funktionieren können.
Dasatinib, hast du schon gesagt, eher lieber vorsichtig mit sein, ist auch verschreibungspflichtig und natürlich als Krebsmedikament nicht so einfach zu bekommen. Sollte man also auch einfach nicht so nehmen. Aber wenn jetzt über die...
Das ist ja Studiengeschichte, ne? Das kommt aus der Forschung. Da hat man halt Verschiedenes probiert, gell? Und das ist halt ganz gut gegangen. Aber das ist jetzt nichts, was ich zum Beispiel zum Patienten verordnen würde.
Aber du hast jetzt auch über diese sekundären Pflanzenstoffe, also über Quercetin und über Fisetin gesprochen. Wie ist denn damit? Also die kann man kaufen, ne? Nahrungsergänzungsmittel. Kann ich denn damit auch irgendwas falsch machen? Gibt es dazu irgendwelche Forschungsdaten, die mich sicher machen, ob und wie viel ich nehmen soll und ab wann es möglicherweise auch schädlich wird?
Also besonders interessant finde ich da die Art und Weise, wie man es einnimmt, nämlich dass man so Senolytika im Hit-and-Run-Prinzip einnehmen soll. Das heißt, günstig ist es eigentlich, dass man sie nicht jetzt routinemäßig jeden Tag einnimmt, egal welches, sondern dass man die zum Beispiel nur 1-2 Tage im Monat nimmt. Gibt es von der Mayo Clinic ein spezielles Protokoll auch dafür. Für Fisetin zum Beispiel gibt es da auch so ein Hit-and-Run-Protokoll, zwei Tage im Monat relativ hoch dosiert einnehmen und dann aber wieder einen Monat Pause.
Hochdosiert? Ja. Was verstehst du unter hochdosiert?
Ja, 1500 Milligramm zum Beispiel an einem Tag kann man sich da schon mal genehmigen. Ja. Und dann kann man sagen, dann hat man mal ordentlich den Zombies einmal den Chaos gemacht und dann müssen sich die ja auch wieder mal anhäufen, müssen die mal akkumulieren. Daher kann man hier auch einmal Pause machen. Das heißt, dieses Hit-and-Run-Konzept ist wirklich smart, muss man sagen. Und ja, das ist etwas, was wir schon in der Literatur auch sehen, was sehr effektiv wirkt. Vielleicht noch ganz kurz ein paar Krankheiten, die man damit beeinflussen kann. Alzheimer. Fettgewebe ist auch ein Hort von seneszenten Zellen. Und was ich schon auch gern meinen Patienten immer mitgebe, ist, wenn sie Gelenksprobleme haben. Da wissen wir auch, dass das Seneszenz getrieben ist oft, dass sich halt in so Knorpelschädigungen Seneszenzzellen anhäufen können, die es lohnenswert ist, auszuräumen. Und hier natürlich dann zusätzlich kann man noch ein bisschen experimenteller vielleicht, aber wenn der Literatur gut untermauert, ist dann die idiopathische Pulmonalfibrose. Das heißt, hier kann man Lungenfibrose, die eigentlich grundlos, also idiopathisch heißt immer ohne Grund, man weiß nicht, warum man das eigentlich hat, die kann man hier auch theoretisch damit behandeln. Zumindest in den Mausmodellen sieht man hier schon ganz gute Effekte. Und der Punkt ist halt der, das sind halt Krankheiten, wo die Seneszenz nicht nur ein Beiwerk zu sein scheint, sondern wirklich der Treiber auch der Krankheit. Also gerade bei der idiopathischen Pulmonalfibrose scheint es zum Beispiel wirklich so zu sein, dass die Seneszenz hier ein auslösender Faktor sein könnte. Das ist natürlich ganz spannend, weil man eigentlich ja eben idiopathisch nochmal nicht weiß, woher man das überhaupt hat. Also das ist vielleicht ganz interessant.
Ja, Lungenfibrose, ganz schreckliche Krankheit. Wie ist denn das eigentlich, bevor wir anfangen, zu Nahrungsergänzungsmitteln zu greifen, wollen wir immer versuchen, ob wir nicht irgendwie aus der Ernährung das alles rausholen können. Du hast jetzt gesagt, Quercetin gibt es in Zwiebelschalen, isst man jetzt nicht so häufig, aber auch in Apfelschalen, Quercetin gibt es in Erdbeeren. Erdbeeren sind ja immer im Frühjahr, ist da immer Saison. Also reicht es, wenn ich mir da mal so einen Erdbeer- und Apfelboost gebe?
Ja, ist natürlich nicht schädlich, ganz im Gegenteil, ist natürlich super. Gerade diese Mischung aus den verschiedenen Inhaltsstoffen macht ja Obst und Gemüse so interessant, weil man ja nicht nur eine Sache sich zuführt, sondern Verschiedenes, was wir gut brauchen können. Trotzdem, wenn wir natürlich auf den Level kommen wollen, der effektiv ist, Stichwort Hit-and-Run-Prinzip, dann müssen wir schon, ich weiß nicht, wie viel Kilo Erdbeeren essen, ich glaube so 30 oder was habe ich irgendwann einmal gesehen, auf jeden Fall so viel, dass wir das nicht schaffen werden, in unserer Nahrung uns zuzuführen. Das heißt, eine effektive Therapie muss da dann eine Supplementierung sein. Und man muss halt eben auch sagen, dass der Gehalt an diesen sekundären Pflanzenstoffen auch in den Gemüsen und dem Obst durchaus unterschiedlich sein kann, je nach Herkunft. Das heißt, wenn das natürlich industriell gefertigt ist, kann das auch durchaus relativ wenig von diesen sekundären Pflanzenstoffen enthalten. Das heißt, wenn dann eher Biozeug, wie immer besser, weil das ist so eine Grundregel in der Biologie, nicht wahr? Wenn was gestresst worden ist in seinem Alltag, dann hat es einfach mehr Gehalt. Das heißt, ein von dem Unwetter gebeutelte Frucht, die hat einfach, ist einfach gehaltvoller und daher auch da besser. Aber noch einmal, egal, glaube ich, was wir da uns auswählen, es wird wahrscheinlich nicht reichen, um hier eine ausreichende Dosierung zu erreichen.
Und das Schlimme ist halt eben, obwohl es natürlich prinzipiell immer gesund ist, solche Substanzen über Nahrung aufzunehmen, aber du weißt halt nie genau, wie viel drin ist. Ne? Es ist immer so ein Schuss ins Dunkle, weil du nicht weißt, sind das jetzt Erdbeeren, die jetzt gerade besonders viel Quercetin haben, oder sind das Äpfel, die besonders viel Quercetin haben oder nicht. Ne?
Ja, irgendwelche besonders gelittenen Erdbeeren oder extrem traurige Äpfel aus dem eigenen Garten sind natürlich super. Aber wie gesagt, ich glaube, eine Kombi, zumindest mit einem gewissen Supplement-Level, macht hier Sinn. Und ja, da kann ich eben nur empfehlen, dass man da zum Richtigen dann greift.
Was noch dazu kommt, ist ja, wenn ich irgendwie so eine Substanz gegessen habe, dann ist sie ja noch lange nicht verfügbar für den Organismus. Und dieses Phänomen nennt man ja Bioverfügbarkeit. Das heißt, ich muss immer noch gucken, wie wird das vom Organismus aufgenommen, weil wenn ich gegessen habe, habe ich es erstmal in der Speiseröhre, im Magen, dann geht es in den Darm, Aber dass es von da aus aufgenommen wird, ist nochmal was ganz anderes. Das nennt man Bioverfügbarkeit. Und die ist ja auch nicht so groß bei diesen sekundären Pflanzenstoffen, oder?
Ja, das haben sie leider alle gemeinsam, muss man wirklich sagen. Auch Kurkuma ist ja super, also immunstärkende Sache und fantastisch eigentlich. In den Reagenzgläsern ein irrer Effekt. Aber zum Beispiel hat er die schlechteste Bioverfügbarkeit überhaupt, Kurkumin. Resveratrol auch Probleme mit der Bioverfügbarkeit und auch unser Quercetin, was wir gerade besprochen haben. Also die sekundären Pflanzenstoffe leiden unter dem. Daher auch wieder hier wichtig, die richtigen Präparate auswählen, die natürlich optimiert sind in ihrer Bioverfügbarkeit. Das ist hier, muss man echt sagen, auch hochrelevant, weil sonst nimmt man Dinge zu sich, die sozusagen überhaupt nicht ankommen an der Zelle.
Hm. Ja. Und diese gerade diese sekundären Pflanzenstoffe sind fettlöslich. So ein Löffel Öl dazu hilft, glaube ich, immer, ne, oder?
Absolut, ja, gerade auch, genau. Resveratrol zum Beispiel, Klassiker. Ein bisschen Öl dazu ist ein Gamechanger in der Bioverfügbarkeit. Und man muss auch keine Angst haben, dass man gleich in die Fettsucht oder in die Verfettung abdriftet. Auch wenn, wie gesagt, die Zellen, die Seneszenzellen durchaus auch im Bereich hier Verfettung und so weiter eine Rolle spielen.
Gutes Stichwort, Dominik, das Thema Fett. Die untoten Zellen sind ja auch im Fettgewebe vorhanden. Und gerade das Bauchfett, haben wir auch schon in einigen Folgen darüber gesprochen, das viszerale Fett sorgt ja für gesundheitliche Probleme. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen den Seneszenzellen, Zombiezellen und dem Fettgewebe?
Absolut, absolut. Hier sehen wir durchaus einen direkten Link. Ganz wichtig auch, Verfettung der Leber ist hier ein großes Thema. Also dieser seneszenzassoziierte sekretorische Phänotyp ist ein Teil der Genese, also der Entstehungsgeschichte der nicht-alkoholischen Fettleber, also der klassischen Leberverfettung, die ja nicht durchs Trinken kommt. Ja. Und wir sehen hier wirklich, dass eindeutig seneszente Leberzellen hier im Spiel sind. Ja. Und das kann man auch sozusagen durch Behandlung mit Quercetin, diese Verfettung kann man dadurch verringern. Also man sieht auch nicht nur die Rolle, die gespielt wird der Zelle, sondern auch, wenn man diese entfernt, eine Verbesserung. Das ist eigentlich sehr elegant gemacht. Da gibt es auch Studien dazu, die das zeigen. Und ja, also das ist eine Volkskrankheit, kann man sagen. Also diese nicht-alkoholische Fettleber kommt natürlich durch falsche Ernährung, zuckerhaltige Getränke und so weiter. Bleibt unbemerkt viele Jahrzehnte und langsam baut sich hier die Leber um in einen fibrotischen Klotz, ganz ähnlich wie bei der alkoholischen Fettleber. Nur halt, dass man es nicht, ja, es gibt Leute, die haben noch nie ein Glas getrunken und haben das auch. Also das ist vielleicht was nicht jeder weiß. Und das kommt eben da über die Achse der Seneszenz auch zum Tragen. Also hier kann man nur appellieren, klar, wie immer, Ernährung und so weiter, wichtig. Aber auch hier vielleicht das ein oder andere Senolytikum einmal im Leben, das schadet einem nicht, um solchen Dingen vorzubeugen.
Vielleicht holst du es nochmal so auf der Basis ab. Die Leber ist so quasi unsere zentrale Müllabfuhr, oder? So unsere Müllaufbereitungsanlage im Körper. Wie kommt es da genau, dass die sich umbaut und dass sie zur Fettleber wird, nicht alkoholisch? Oder wir hören ja auch immer im Zusammenhang mit Alkoholikern dann die Leberzirrhose.
Ja, also die Leber ist unser großes Entgiftungsorgan. Wir werden jetzt dann in der nächsten Folge ganz stark über die Entgiftungsmechanismen sprechen, auch über die Verdauung von Unnötigem und der Recycling von unnötigen Bestandteilen in unserem Organismus. Die Leber hat mehr Funktionen als nur Unrat zu managen. Sie ist auch ein Verteilungsorgan für Gespeichertes und hat an Botenstofffunktionen, also scheidet auch und produziert diverse Botenstoffe, Hormone etc. Aber ja, du sagst es richtig, die Leber kann hier durchaus Schaden nehmen durch langjährige toxische Exposition, sei es jetzt viel Zucker oder schlechte Ernährung, viel Fett oder eben die klassische Alkohol-Story. Was bleibt ist, dass wir einfach schauen müssen, dass wir durch eine ordentliche Supplementierung eben diese seneszenten Zombiezelltreiber hier hinten anhalten. Ich habe es vorher schon gesagt, auch die Gelenke werden uns danken. Also da gibt es einige Angriffsflächen, wo man sagt, das zahlt sich aus im,
langlebigkeitsmedizinischen Sinn hier prophylaktisch diese Senolytika einzunehmen.
Du hast schon erwähnt, Senolytika, Quercetin, Fisetin. Gibt es noch mehrere von diesen Senolytika oder sind das die beiden, auf die man sich konzentrieren sollte?
Also Quercetin, Fisetin sind Big Player, würde ich sagen, die ganz groß beforscht werden aktuell. Aber es gibt noch Luteolin, ist ein NF-kappa-B-Regulator, das runterreguliert, bindet an SIRT6 und steigert die Aktivität von SIRT. SIRT kennen wir schon, also da gibt es ja diverse Sirtuine, ja, heißt es ja voll ausgeschrieben, die alle sehr wichtig sind für unseren Organismus. Also hier haben wir wieder einen Player, der in dieses Netzwerk hineinspielt. Und auch der NAD-Stoffwechsel ist natürlich wichtig in diesem Bereich, spielt auch hinein ins Zombie-Zell-Management. Also NF-Kappa-B ist natürlich ein großes Thema, was wir vielleicht noch einmal bei anderer Gelegenheit genauer beleuchten werden. Und natürlich in unserer letzten Folge haben wir sehr viel gesprochen mit der NAD-Plus, der NAD-Kreislauf und auch wie das NAD recycelt wird. Das kann man sich da vielleicht noch mal in den Shownotes dann genauer ansehen, weil man das sich in Erinnerung rufen möchte.
Okay, bevor der Forscher ganz mit dir durchgeht, hast du uns jetzt gerade NFKB um die Ohren gehauen. Was ist denn eigentlich NFKB? Hol uns Laien noch mal ein bisschen ab.
Das tut mir eh leid, eigentlich wollte ich das eh verschweigen, aber jetzt haben wir es schon gesagt, gell? Jetzt müssen wir natürlich kurz ausführen. Ja, das ist ein Entzündungssignalweg, den natürlich wir im Sinne der Langlebigkeitsmedizin nicht großartig hier stimuliert sehen wollen. Das heißt, hier oben noch einmal Luteolin, NF-Kappa-B, Downregulation, ja, und SIRT6-Aktivierung. Das ist was wir schon sehen wollen, aber NF-Kappa-B kommt noch später noch einmal vor. Hier nur zum kurz merken, das ist eigentlich was wir nicht hochregulieren wollen.
Okay, und SIRT heißt auch mal Sirtuin. Das ist das Sirtuin 6 und über die Sirtuine haben wir schon gesprochen. Ich glaube, wir werden auch noch über die Sirtuine sprechen. Jetzt habe ich es besser verstanden. Ja. Danke dir. Aber ich will da noch mal ein bisschen drauf rumreiten. Ich habe eben schon mal versucht, ne, können wir die Senolytika auch irgendwie aktivieren über Nahrung. Du hast gesagt, ja, so viel Erdbeeren kann man gar nicht essen. Und gibt es denn noch andere Möglichkeiten, das zu stimulieren? Also ein Ansatz, wie man diese seneszenten Zellen los wird. Geht das wirklich nur über Zufuhr von Nahrungsergänzungsmitteln?
Nein, Gerd, auch der Sport kann wieder was für uns tun. Es ist ja doch immer wiederkehrend, der Lifestyle ist die Mutter der Langlebigkeit. Wenn der passt, haben wir schon viel geschafft. Ich sage immer zu meinen Patienten, wenn wir die Basis der Pyramide, den Lifestyle voll im Griff haben, kann uns eigentlich von den 100 Jahren nicht mehr so viel abhalten. Also das ist wirklich schon ein Riesenschritt. Und auch hier sehen wir wieder, Sport ist nachweislich senolytisch. Gibt es einige Studien, die das eindeutig zeigen. Und da kann man wirklich durch den ganz, sage ich mal, banalen, die banale Ertüchtigung schon auch einiges für seine Zellgesundheit tun.
Mhm. Mhm. Wunderbar. Ich danke dir sehr. Ich glaube, das reicht an Stoff für unsere heutige Folge. Deswegen möchte ich nicht, dass du uns noch mehr von deinem Wissen mitgibst, sondern lass uns doch vielleicht einfach nochmal zusammenfassen. Das Wichtigste über das Thema untote Zellen, Zombiezellen, über Seneszenz und über Senolytika. Ich pack doch mal die wichtigsten 3 bis 5 Fakten. Das ist ja meine letzte Frage immer an dich. Ne?
Immer beliebt bei mir ganz am Schluss, wenn ich schon keine Kraft mehr habe. Na, ich schaff's noch. Ich verschaffe es noch. Also hier möchte ich mal zuerst sagen, es gibt Zellen, die nicht tot sind, nicht lebendig sind und die heißen seneszente Zellen und die definieren sich darüber, dass sie etwas ausscheiden, nämlich den seneszenzassoziierten sekretorischen Phänotyp, ein Cocktail aus verschiedensten Dingen. Wenn wir jung sind, vielleicht ganz günstig, wenn wir älter werden, eher ungünstig, inflammatorisch. Wir brauchen keine Entzündung, wenn wir älter sind, da haben wir sowieso ein chronisches Entzündungsproblem. Das ist die seneszente Zelle. Das heißt, wenn wir älter sind, dann wollen wir die auf jeden Fall mal loswerden. Das können wir versuchen mit Senolytika. Senolytika sind Substanzen wie zum Beispiel Quercetin, die dann diese Zombiezellen abtöten. Klassisches Hit-and-Run-Prinzip in der Gabe. Also nicht jeden Tag nehmen, aber vielleicht 1-2 Tage im Monat mit relativ hoher Dosierung einnehmen. Und dann als Drittes möchte ich noch sagen, dass auch die körperliche Ertüchtigung nachweislich senolytisch wirkt. Das heißt, hier wieder Appell an die Betätigung im Bereich Sport. Das waren jetzt, glaube ich, drei Sachen. War das okay?
Ja, das war okay. Vielleicht noch, damit auch
hast du noch was?
Damit die Zuschauer was davon wirklich haben, wenn du die Quercetin, Fisetin, wenn du sagst, hohe Dosierung, ein bis zwei Mal im Monat, du sprichst immer von 1 bis 2 Gramm. Beides, das ist ja dann ein ganzer Esslöffel voll, oder?
Ja, ich meine, also das können mehrere Kapseln sein, das kann auch in Pulverform sein. Wichtig ist natürlich, mit dem Langlebigkeitsmediziner das abzustimmen, weil es ist jetzt nicht ganz egal, was man für eine Gewichtsklasse hat. Wie gesagt, was ich verwende immer mit meinen Patienten, ist das Mayo-Klinik-Protokoll. Das wird in Kilogramm Körpergewicht natürlich dann überlegt, ungefähr, was man da braucht. Und es wäre schon wichtig, dass man da nicht ganz zu weit ab vom Schuss sich da dosiert. Nebenwirkungen gibt es jetzt zum Beispiel bei Quercetin keine großen. Heißt jetzt, so richtig gefährlich ist es auch nicht, muss man jetzt sagen. Aber trotzdem, immer wenn es um solche Sachen wie Dosierungen geht, vor allem wenn man sagt, höhere Dosierungen, wäre es schon gut, dass man das natürlich mit dem Arzt seines Vertrauens abstimmt.
Okay, also holt euch, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, diesen Rat bei dem Arzt eures Vertrauens ein. Und damit sind wir tatsächlich am Ende der Folge. Und jetzt seid ihr wieder dran. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst uns eine schöne Bewertung da. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann lasst uns bitte auch einen Kommentar da, damit wir beim nächsten Mal noch mehr auf eure Wünsche eingehen können. Und ihr wisst ja, schreiben könnt ihr uns immer unter podcast@beyondlifespan.de. Und eure Fragen beantworten wir natürlich auch gerne. Also stellt sie einfach in diese Mailbox ein.
Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Es war heute wieder einiges an komplexen, vor allem auch Wörtern, aber auch Sachverhalten dabei. Falls da Fragen aufkommen, bitte hier auch nicht zögern, gerne nochmal nachhaken. Wir freuen uns über die Interaktion mit unseren Zuhörern zu sehr. Ja, bis zum nächsten Mal.
Genau. Nachdem wir heute über die Horrorgeschichten mit den untoten Zellen gesprochen haben, wird es das nächste Mal ganz pragmatisch. Wir reden über die Müllabfuhr und zwar über die körpereigene Müllabfuhr. Also schaltet beim nächsten Mal wieder ein und bleibt gesund. Bis dahin.
Ich hoffe, es hat euch unser Podcast gefallen. Falls ja, bitte folgen und auch gerne teilen. Wir freuen uns über jede Zuschrift von euch zu den Themen, die wir betrachten, Fragen. Bitte E-Mails jederzeit schicken an podcast@beyondlifespan.de. Und wenn ihr mehr wissen wollt, gerne unsere Shownotes studieren. Da findet ihr alle Studien, die ich zitiere, und auch noch andere Materialien, die euch helfen, die Themen noch genauer zu beleuchten. Bis zum nächsten Mal.